Ja, ich will eigentlich heute über die Wächter Jerusalems sprechen. Und ich bin aufmerksam geworden, dass in Deutschland sich einiges auch bewegt in dem Verhältnis zu Israel. Ja, wenn man aus einem arabischen, muslimischen Land kommt, dann fehlten einem viele Informationen, die wichtig sind, um ein Verständnis für Gottes Plan und Gottes Weg zu erfahren. Und da gibt es in der Nähe von Osnabrück ist es ein Zusammentreffen. Also die Leute haben sich schon sehr viel Mühe gemacht, um die jüdische Bevölkerung, auch unseres Landes, aber auch über das Land hinaus zu informieren und auch einzuladen zur Gemeinschaft. Wenn ich einen Mann nicht kenne, weil ich keine Gemeinschaft habe, wenn sich die Leute nicht kennenlernen, weil sie keinen Treffpunkt haben, dann denkt man immer, der andere ist schlecht, der andere ist mein Feind. Ja? Und man versteht sich nicht. Und diese christliche Gemeinschaft hat gesagt, nein, und das machen sie schon etliche Jahre, Jahrzehnte hinweg. Ja, machen sie das schon, ich glaube schon fast 25 Jahre oder so machen sie das. Und laden zu diesen Treffen ein. Und so war jetzt Anfang diesen Monates, also vom 2.8. bis zum 5.8., war so ein Treffen zu einer Bibelwoche auch veranschlagt. Und es sind deutsche Christen gekommen, aus England, aus Holland, also Niederlande. Es sind Amerikaner gekommen und auch Juden aus diesen Ländern. Es waren auch Experten, also auch Fachleute da. Und das Ziel dieses Treffens war, dass man zusammen die Kultur kennenlernt, ja? Also den Hintergrund, warum ist ein Jude so, wie er ist? Dass man das kennenlernt, ja? Um dann die Bibel zu nehmen und zu sagen, was sagt Gott und was sagt Christus, ja? Also versteht ihr, dieser Dialog ist so wichtig. Jeder hat von uns ja auch, wir sind eine internationale Gemeinde, hat eine eigene Kultur, eine eigene Entwicklung, ja, eigene Regeln oftmals, die wir vielleicht gar nicht so verstehen. Aber es ist gut, wenn man den Hintergrund kennt, aber auch die Bibel bringt, ja, um zu vergleichen. Ist die Lebensart, die Lebensform, ist die auch richtig? Ist die mit der Bibel zu vergleichen und in Einheit zu bringen. Und ich finde es so toll, dass auch hier in unserem Land, und Gott segnet solche Arbeiten, aber mit dieser Arbeit auch die Bevölkerung, auch unser Land wird gesegnet. Und so sind jeden Morgen sind da Arbeitsgruppen, wo sie sich treffen und an einem Tisch sitzen. Das heißt, mehrere Tische sind da, aber die Gruppe hat dann einen eigenen Tisch, wo sie sich austauschen und Gemeinschaft pflegen und natürlich im Gebet unserem Gott danken. Und ich finde, es ist gut, wenn wir einen Blick haben für das Gemeinsame, auch für die Unterschiede, aber die Bibel führt uns zusammen. Da lernen wir, was Gott gefällt, durch die Bibel. Deswegen ist gut, in solchen Treffen immer eine Bibel mit dabei zu haben. Nun, der Text von heute in der Predigt finden wir in Jesaja Kapitel 62. Es geht um den Wächter Jerusalems. Und es ist uns bekannt, dass der Prophet Jesaja, circa 450 Jahre vor Christus gelebt hat oder eine gewisse Zeit und dass schon damals die Perspektive für das neue Reich Gottes, welches in Jerusalem und über Jerusalem gebaut wird, schon damals dieser Plan Gottes an den Propheten herangetragen wurde. und er sieht im Geist eine Entwicklung, die Jerusalem betrifft. Und heute in unserer Zeit sprechen wir über Jerusalem. Die Nachrichten berichten über Jerusalem. Man weiß, wie auch die arabische Welt über Jerusalem denkt. Wir hören, wenn der Präsident der Türkei über Jerusalem was sagt, welche Gedanken er damit verbindet. Wir nehmen wahr, in dieser Zeit, es geht um Jerusalem. Ja, aber schon vor Christus, im Alten Testament, hat Gott diesen Gedanken gegeben, damit sich Menschen über Jahrhunderte damit beschäftigen, dass Gott eines Tages über Jerusalem, durch Jerusalem, Großes wirken wird. Ja? Und an diesem Punkt stehen wir. Ich fange an mit Vers 1. Um Zions Willen werde ich nicht schweigen, um Jerusalems Willen nicht still sein, bis hervorbricht wie ein helles Licht seine Gerechtigkeit und sein Heil, wie eine brennende Fackel. Dann sehen die Nationen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt hat. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Kopfschmuck in der Hand deines Gottes. Nicht länger nennt man dich Verlassene und dein Land nicht mehr Verwüstung. Bis dahin, ja, also der Prophet bekommt Gottes Gedanken in seinen Sinn, um zu erklären, ja, Gott selber wird sich um Zion kümmern. Gott selber wird über Jerusalem ein wachsames Auge haben. Ja, Gott selber wird sagen, es wird keine Ruhe geben, bis dass der Plan Gottes sich erfüllt. So intensiv ist Gott dabei, seine Augen auf diese Welt zu richten. Ja, liebt Gott Deutschland? Keine Frage. Liebt Gott alle Kontinente? Gar keine Frage. Aber Gott sieht all das und blickt zusätzlich auf Jerusalem. Ja, er blickt auf diesen Platz der Erde, um dort zu schauen, weil er Pläne hat. Er hat weitere Pläne in Jerusalem. Und Geschwister, wir wissen ja, dass die irdische Zeit einmal zu Ende geht. Manchen mit dem irdischen Tod, ja, dass wir die Welt verlassen. Für andere, die da leben, wenn der Herr wiederkommt und auch sein tausendjähriges Reich auf der Erde aufbauen wird. Wir wissen, dass Gottes Zeitabschnitte gesetzt werden. Und genau das sieht der Prophet. Er sieht in die Zukunft, was Gott tut und bestimmt diesen Zeitplan, indem dass er sagt, Gott hat alles im Blick und er vergisst Jerusalem nicht. Und diese Zeit, die da kommt, wo Jesus König und Herr über 1000 Jahre in dieser Welt regieren wird, ja, wird eine Revolution sein für die ganze Welt. Ja, weil dann wird erkannt werden die Gerechtigkeit Gottes. Es wird erkannt werden das Heil, welches Gott geschaffen hat in Jesus Christus. Das soll so sein wie in der Nacht. Die Pfadfinder wissen das. In der Nacht hast du eine Fackel in der Hand und je stärker das Licht leuchtet, desto mehr wird das Licht in die Dunkelheit hineingehen. Und so sagt der Prophet, so wird das Licht Gottes in die ganze Welt hineinstrahlen, wie ein helles Licht über diesen Zeitplan des Kommen des Herrn. Ja, und er sagt noch weiter, du, also Jerusalem, wie eine prächtige Krone des Herrn wirst du sein. Ja, wisst ihr, wenn jemand gekrönt wird, ja, eine Krone auf den Kopf bekommt, dann ist er etwas. Zum Beispiel ein König, Ja, er ist gekrönt mit Macht und mit Herrlichkeit, mit Autorität. Ja, und genau das sieht der Prophet, und auch der Kopfschmuck zeigt, dass eine Kraft und auch eine Schönheit ausgehen wird von diesem Zeitpunkt, von dem der Prophet spricht. Und ganz zuletzt hier unten, das müssen wir noch im Zusammenhang sehen, man wird dann nicht mehr davon sprechen, dass die Verlassenheit, ja, dieser Stadt so betont wird, ja, über viele Jahrhunderte war Jerusalem ohne Bedeutung, ja, ist mal hin und her gewandert, ja, und im Verborgenen und manchmal eine verwüstete Stadt gewesen, aber da wird nicht mehr dran gedacht, sondern ab Vers 4 hier, Gott sagt, ich habe Gefallen an dir und dein Land wird Vermählte genannt, denn der Herr hat an dir Gefallen und dein Land wird vermählt. Wie der junge Mann die Jungfrau in Besitz nimmt, so nehmen deine Söhne dich in Besitz. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter gestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht, niemals sollen sie schweigen. Die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem festigt und bis er es einsetzt als Ruhm auf Erden. Ja, und er gebraucht hier ein natürliches Bild, so wie ein junger Mann seine Frau ausgewählt hat und Verlangen hat, ja, eins zu werden, zu heiraten, Familie zu gründen, gemeinsam Lasten auch zu tragen, gemeinsam sich zu freuen, dass der Mann nicht alleine ist, dass die Frau nicht alleine ist, um durchs Leben zu gehen. So hat Gott Verlangen nach diesem Land, Erde, nach diesem Fleck Erde, Jerusalem. Ja, deswegen habe ich jetzt keine Sorge und keine Bedenken, ja, dass der Plan Gottes sich nicht erfüllen wird über Jerusalem. Ja, diese Angst und diese Sorge nimmt Gott uns weg, weil er sagt, es ist sein Land. Also nicht ich oder du, wir müssen militant werden, wir müssen in den Krieg gehen, um Gebiete zu erobern, um zu sagen, Gott, jetzt haben wir die Feinde vernichtet, jetzt ist dein Land. Nein, Gott sagt, ich bin Wächter. Er hat Wachen aufgestellt um die Mauern Jerusalems herum. Gott selbst hat diese Wachen aufgestellt. Millionen von Engeln sind da, um die Mauern Jerusalems zu bewachen. Nicht militärische Kraft. Ja? Sondern Gott in seiner Kraft. Er macht das. Ja? Und deswegen brauchen wir keine Sorge haben. Ja? Was mit Jerusalem passiert. Sondern wir müssen den Glauben haben. Gott wird seinen Plan zu Ende bringen. In jeder Dimension. Und diese Wächter sind dafür da, um auch im Angesicht Gottes zu stehen und zu sagen, Gott, wann ist es soweit? Wir wachen jetzt schon so viele Jahre. Wann ist es soweit? Gott, wann ist es soweit? Und Gott sagt, noch nicht, habt noch Geduld. Tut eure Arbeit weiter, wacht weiter über Jerusalem. Ja, der Zeitpunkt wird kommen. Gott ist treu, er erfüllt alles. Ja, und so spricht der Herr über diesen Wächterdienst über Jerusalem. Es sind nicht die Gebetshelfer. Ja, manchmal sagen die Menschen, oh, wir müssen das machen. Wir müssen Tag und Nacht. Oh, und dann opfert man sich auf und dient und macht. Ist nicht verkehrt zu beten. Aber Gott sagt, wir sollen es glauben. Was Gott sagt. Wir sollen glauben, dass Gott die Wächter aufgestellt hat. Dass es nicht menschliche Leistung ist. Ja, sondern es ist Gnade Gottes und Glauben aus Gott. Und Gottes Plan ist es und Gott macht das. Ja? Und darum dürfen wir entspannt sein. Ja? Dass wir uns mit Gott verbinden. Er ist es, der es macht. Und wir sollen kein Lob dafür bekommen, weil dieser Lob steht uns nicht zu. Lasst uns dann weiterlesen. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, nie mehr trinken Fremde deinen Wein, um den du dich so gemüht hast. Die das Korn ernten, sollen es auch essen und den Herrn preisen. Die den Wein lesen, sollen auch trinken in den Vorhofen meines Heiligtums. Zieht ein durch die Tore, bahnt dem Volk ein Weg, bahnt die Straße und räumt die Steine beiseite. Richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr hat es bekannt gemacht bis ans Ende der Erde. Ja? Hier heißt es sogar, Gott hat geschworen. Ja? Manchmal überzeugt es uns erst dann, wenn wir sagen, ja, ich schwöre bei Gott. Ja? Das so ist, ja. Manchmal gibt's so Menschen, die unbedingt diesen Schwur brauchen. Deswegen hat Gott es auch gesagt. Ja, ich schwöre, dass das so ist. Also es ist keine Veränderung in Gottes Plan. Das ist fest. Das steht fest für alle Zeiten. Und jetzt sagt er uns, ja, dass die Ernte wird dem Herrn sein. Ja. Der ganze Plan wird Gott dienen. Alles, was geschieht, wird dem Herrn zugefügt werden. Ja, und deswegen sagt er, jetzt, die Gemeinde Jesu, so wie du und ich, jetzt schon bahnt dem Herrn den Weg. Wie können wir Gott einen Weg bahnen? Räumt die Steine aus der Straße weg. Ja, richtet ein Zeichen aus unter den Völkern. Ja, wie können wir das machen? Ja. Wir können das tun, indem dass wir dieses glauben, so wie heute wir es lehren. Und wir bekennen uns zu Gott als Zeichen, der erhoben hat. Gott, so wird es geschehen. Ja, wir können dieses Zeichen setzen durch unser Bekenntnis im Glauben. Gott, du gehst deinen Weg. Ja, und es ist Gottes Weg, der am Ende ans Ziel führen wird. Ja. Und jetzt noch ganz zum Schluss zu diesem Text. Sagt der Tochter Zion, siehe, deine Rettung kommt. Ja. Amen. Was dürfen wir, wenn wir über Jerusalem so nachdenken, sagen? Siehe, deine Rettung kommt. Ja. Es gibt keine Hauptstadt der ganzen Welt, die so angefochten und angegriffen ist wie Jerusalem. Ja, es gibt keine Stadt, worüber so viel gesprochen wird, kontrovers natürlich, wie über Jerusalem. Und Gott sagt, es wird keine menschliche Lösung geben. Die Menschen werden sich nie einig werden, was das Thema Jerusalem angeht. Aber Gott hat einen Plan. Und der wird sich dann erfüllen. Und all zum Trost derer, die glauben, ohne zu sehen. Ja, wir glauben, dass Gottes Plan sie erfüllt, können ihn vielleicht nicht erkennen und sehen. Für all die, siehe, sein Lohn, also Gottes Lohn, ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm. Siehe, Gott segnet. Überbitten und verstehen all die, die das glauben. Dann wird man sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und du, Jerusalem, wirst genannt werden Begehrte und nicht mehr die verlassene Stadt. Ja, stellt euch vor, was Gott schon gesagt hat. Sind wir bereit, das auch zu glauben? Damit setzen wir ein Zeichen vor Gott und vor der Welt. Ja, wir glauben der Stimme der Bibel. Wir glauben dies, dass sich erfüllt. Ja, und noch ganz zuletzt, jetzt von der Bibelbetrachtung, habe ich jetzt nur Psalm 21, Vers 4 für uns. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Ja, das ist die Wahrheit. Ja, Gott kann nicht schlafen. Gott kommt nie zu spät. Es ist sein Werk und er hat Möglichkeiten, alles zu tun, was hier auf der Erde geschieht. Gott ist in der Lage, zu jeder Zeit Veränderung zu bringen und kein Mensch wird Gott bremsen können oder aufhalten können. Kein Mensch dieser Welt. Einige Nachrichten, die uns vielleicht auch wichtig sind, damit wir auch verstehen, warum es wichtig ist, auch unsere Aufgabe in der Fürbitte im Gebet wahrzunehmen, ist, dass hier in Deutschland, in unserem Land, in dem Jahr 2017, jede zweite Woche ein Angriff auf Synagogen stattgefunden hat. Man muss sich vorstellen, zweimal im Monat wird irgendwo hier in Deutschland eine Synagoge beschädigt und angegriffen. Ja. Und ich habe heute Morgen Nachrichten gehört, da ist so ein christliches Beitrag von den Kirchen, entweder evangelischen oder katholischen Kirche, und der Sprecher hat bekannt gegeben, dass in diesem Jahr, also 2018, diese Zahl sich noch erhöht hat. Um 10% hat sich die Zahl noch erhöht, sind Angriffe gegen jüdische Einrichtungen geschehen. Ja, und hat das Bundesinnenministerium diese Zahl jetzt nun erfasst. Und es ist gut, dass es jetzt auch eine Statistik gibt, dass man sagen kann, so sieht es hier in Deutschland aus. Ja, dass auch die Friedhöfe werden geschändet. Ja, 20 waren es letztes Jahr. Über dieses Jahr wissen wir nicht, wie es aussieht. Nun, deswegen brauchen wir Jesus Christus, der alle Nationen zusammenführt. Ein anderer Beitrag ist auch in Israel geschehen. Israel hat jetzt ein neues Gesetz verabschiedet, das Nationalitätsgesetz, das besagt, dass Israel praktisch die Nation der Juden ist, die sich in Israel auch als Heimat verstehen, also in Israel eine Heimat haben und auch Hebräisch die Amtssprache dieses Landes ist. Damit haben jetzt andere Völker Schwierigkeiten und Probleme, das zu verstehen. Die Araber, die auch im israelischen Parlament vertreten sind, sind dann gewalttätig geworden, sind aufgestanden, haben rebelliert, haben diese Papiere zerkleinert und mit den Füßen getreten und lautstark Apartheid, Apartheid gerufen, bis dass die Saalordner kamen und einen nach dem anderen aus dem Parlament rausgeführt haben. Es gibt da Schwierigkeiten zur Verständigung. Allerdings, was mich betrifft, ist mir sowas schon bekannt. Ja, ich bin in einem Land geboren, in Rumänien. Da gab es auch Deutsche und auch Ungarn und Türken und andere Griechen und andere Nationalitäten, aber die Amtssprache war dann Rumänisch, die Nationalität war dann Rumänisch, ja, aber wir konnten uns als Deutsche, ja, der Herkunft Deutsche benennen, aber alles war halt auf das Land bezogen. Und jetzt will Israel auch so diese Regelung, dass Hebräisch als Amtssprache besteht. Und neben Hebräisch war ja auch noch das Arabische als Amtssprache erlaubt. aber das soll jetzt weniger werden, ja. Und so sehen wir, dass Israel kämpft um die eigene Nation, ja. Und es gibt für und wider viele Argumente, ja. Mit den Drusen hat Israel auch Auseinandersetzung, weil das sind Araber, die in Israel sich untergeordnet haben, der ganzen Gesetzgebung und den Schutz Israels genießen und auch versorgt werden mit allem, was sie brauchen. Auch sogar in die Armee gehen sie, um zu kämpfen für Israel. Ja, und diese Minderheit fühlt sich jetzt diskriminiert, weil Hebräisch eben die Amtssprache werden soll. Dann sehen wir hier auch vor einiger Zeit hat es Auseinandersetzung gegeben im Gazastreifen. Vom Gazastreifen her sind 150 Raketen nach Israel abgefeuert worden. Einige haben halt auch Schaden angerichtet und es gab auch ein paar Verletzte. Ja, und Israel hat sofort geantwortet mit Gegenangriffe und Verteidigungsminister hat gesagt, wir müssen mit aller Härte so einen Angriff bestrafen. Ja, weil wir können uns nicht erlauben, Krieg zu haben und die militanten Palästinenser so wirken zu lassen. Ja, also wer Raketen abwirft, der muss rechnen, dass eine Bombe auf sein Haus fällt. Jetzt hat man eine klare Sprache auch in der UN gefunden, dass man sagt, die Hamas ist radikalisiert und hat zum Ziel die Zerstörung Israels. Also sprechen wir hier von einer terroristischen Organisation. Das sagt jetzt die EU auch und die UNO sagt das und die USA sowieso sagen das, aber es ist etwas Wunderbares passiert, ja, dass am Donnerstag, jetzt am 9. August, dass die Palästinenser, Vertreter der Hamas gesagt haben, oh, wir haben genug Bomben gekriegt, ja, wir wollen jetzt eigentlich Ruhe geben, wir wollen jetzt mal stille sein, ja, dass sie immer nachgeben, wenn Israel zeigt, was seine Kraft und Verteidigungswillen in Israel vorhanden ist. Ja, jetzt sagen Sie bitte nicht so viel der Vergeltung. Sie haben gesagt, also die Hamas hat jetzt bestätigt, sie wollen eigentlich ein Abkommen mit Israel anstreben, damit sie in Frieden nebeneinander leben können. Ja. Soweit als Information, was war da passiert im Syrienkrieg? Das ist jetzt schon eine Weile her. Da ist ja das Grenzgebiet zu Israel an den Golanhöhen bombardiert worden. Der russische Präsident hat seine Flugzeuge hingeschickt mit dem Präsidenten Assad, um diese Gegend auch zu erobern und die Städte sind zerbombt worden und da waren die sogenannten Weißhelme. Das sind so Personen, die Katastrophenschutz machen, die in zerbombte Häuser hineingehen, den Schutt wegräumen, um zu schauen, sind da Kinder, sind da Menschen, ja, die unter den Trümmern liegen, ja, und diese haben keine Bewaffnung, sondern das sind Helfer in der Katastrophe. Und als die Bomben fielen, hat Israel die Grenze aufgemacht und hat gesagt, wenn ihr euch bedroht fühlt, dann kommt bitte in unser Land hinein. Wir öffnen die Grenze für euch, damit ihr Schutz haben könnt vor den Bomben. Ja. Und so hat Israel so 800 Helfer, also mit den Familienangehörigen zusammen aufgenommen. Und die UN hat gesagt, natürlich ist Israel überfordert, diese alle aufzunehmen. Und die werden auf verschiedene Länder verteilt. unter anderem auf Kanada, Deutschland, Großbritannien und noch andere Länder. Ja, und so sehen wir, dass Israel doch ein Herz hat für Menschen, die Not geraten. Ja, und das waren jetzt syrische Menschen, also arabischer Herkunft. Ja, Muslime waren das. Ja, aber Israel hat sie gerettet. Ja, hat gezeigt, sie haben ein Herz für diese Menschen. Was gab es noch Neues? Es gab eine Auseinandersetzung auch über die Frage von Jerusalem. Ostjerusalem ist ja eigentlich ein Bereich, der Jordanien angehörte. Ja, und die Grenze läuft ja da in Ostjerusalem zwischen West und Ost, wo im Osten dann Palästinenser, Jordanier angesiedelt sind. Und jetzt gab es eine ganz neue Diskussion, weil Saudi-Arabien hat sich jetzt auch eingemischt in der Diskussion um Jerusalem. Ja, Saudi-Arabien will jetzt mehr Einfluss in Jerusalem bekommen. Und da hat Saudi-Arabien die Kontakte genutzt über Jordanier und so weiter, um eben in Ost-Jerusalem Stiftungen aufzubauen, die Besitz erwirbt und praktisch eine Präsentation, also eine Präsenz aufbaut, wenn es um die Frage Jerusalems geht, damit auch Saudi-Arabien bereit ist, hier zu sein und mitzureden. Ja, also es ist eine ganz dramatische Situation. Saudi-Arabien verfolgt den Tempelberg, also die Tempelberganlage, die ja das drittheiligste muslimische Bauwerk darstellt, ja. Aber dort sind ja auch christliche Kirchen angesiedelt. Und da ist ja auch die Klagemauer der Israelis. Also es wird ganz, ganz spannend in dieser Frage und dieser Angelegenheit, weil Saudi-Arabien möchte noch mitreden. So, jetzt komme ich ganz zum Schluss zu einem lieben Mann, Adesayana. Ja, zu diesem Mann komme ich. Und was ist so bemerkenswert bei ihm, ja? Bemerkenswert ist, dass dieser Mann Christ geworden ist. Ja. Er hat Christen kennengelernt und er wurde beeindruckt von diesem Lebensstil, von dem Charakter der Christen, von auch dieser Leichtigkeit und der Freude, die die Christen im Leben haben. Und das hat ihn so beeindruckt, dass er gesagt hat, eigentlich will ich auch diesen Weg gehen. So wie der Zachäus, er hatte Verlangen, Jesus kennenzulernen. Ja. Und dieser Mann hatte dieses Verlangen in seinem Leben. Und damals lebte er auch in London. Ich glaube, er hat dort studiert. Und er fand Jesus Christus. Aber je gläubiger er geworden ist und je mehr er die Bibel gelesen und das Verständnis bekommen hat, ist ihm aufgefallen, dass eine Sonderlehre dort sehr verbreitet wurde. Das Wohlstandsevangelium. Und er hat sich mit dieser Lehre auseinandergesetzt und hat sich die Gedanken gemacht, wo führt das hin? Wie werden die Leute beeinflusst? Und mit welchen Resultaten? Und da hat er festgestellt, dass das, was manche Prediger oder Pastoren, der Älteste auch so bekannt geben über das Opfer für Jesus. Also er hat den Beitrag des Zehnten angesprochen. Ja, hat er gesagt, die Bibel ist dafür, dass man mit dem Zehnten Gott dient, der Gemeinde dient, ja, dem Herrn dieses Geld opfert. Ja. Aber er hat dann etwas anderes dann festgestellt, dass die Pastoren und die Leitung zu schwachen Leuten, zu solchen, die mal arbeitslos geworden sind, mal einen finanziellen Engpass hatten, gesagt haben, Das kommt nur deswegen, weil du an Gott nicht genug abgegeben hast, ja? Und die sagen, ja, wir haben schon den Zehnten abgeführt, wir haben schon den Herrn im Glauben. Nein, du musst noch mehr geben. Und da hat er festgestellt, dass diese Leute so eine Angst bekommen haben und aus Angst dann mehr getan haben, als was Gott von ihnen erwartet. Und die sind immer schwächer geworden, ja, hatten immer weniger, immer ärmer geworden. Und er hat es gesehen, ja, wie dieses Missverhältnis da aufgebaut wird. Und dann hat er gesagt, Moment einmal, jetzt müssen wir aber die Bibel fragen. Gut, dass wir die Bibel haben. Und da hat er gelesen, dass Jesus Christus wenig über Materielles gesprochen hat, aber viel über das Geistliche. Und hat er gesagt, da ist irgendwie etwas nicht im Gleichgewicht. Ja? Und er hat mit den Leuten auch gesprochen und hat sie darauf aufmerksam gemacht und hat dann auch gesagt, wie hat Jesus seine Jünger vorbereitet, hat Jesus diesen Jüngern gesagt, immer gebt und gebt und gebt noch mehr, damit wir Gott beeindruckt, also Gott soll man kaufen, ja, damit etwas zurückkommt. Und er sagte, nein, sondern, ja, Jesus hat von Nöten gesprochen. Jesus hat von Verfolgung gesprochen. Jesus hat sogar gesprochen, manchmal muss man bitten, gib mir das tägliche Brot. Ja? Dass man nicht weiß, wie der Weg weiterkommt. Ja? Und dann hat Jesus davon gesprochen, nimm das Kreuz auf dich. Ja? Und da hat er gesagt, ja, dass diese Vertreter des Wohlstandsevangeliums eigentlich sehr arrogant geworden sind, weil sie sagen, dir mangelt es am Glauben, deswegen bist du schwach. Es mangelt dir an Überzeugung, deswegen hast du nichts. Ja, deswegen bist du auch krank. Es mangelt dir an Glauben. Und er sagte, das ist so eine Sonderlehre, die schnell Verbreitung findet, aber wenig Substanz hat. Und er will eigentlich aufmerksam machen durch dieses Statement, was wir auf Jesus.de, also Jesus.ch, auch so in einem Großformat auch vorfinden. Und er sagte dann ganz zum Schluss, unsere Augen können die geistliche Dimension nicht sehen. Deswegen haben wir die Schwierigkeiten, weil wir uns aufs Materielle konzentrieren. Er sagt, wenn wir mit den geistlichen Augen sehen würden, dass wir in Jesus, wie die Schrift sagt, reich sind. Ja, reich. Aber jetzt nicht im Materiellen, sondern reich heißt, wenn die Welt abgeht, ja, und wir dann eintreten ins Reich Gottes, wir reich sind, wir alles haben, wir alles im Überfluss haben, ja, dann würden wir nicht so sehr das Materielle betonen. Und das ist die falsche Sicht. Das Materielle, bei diesem Wohlstandsevangelium wird das Materielle sehr betont und das Geistliche sehr vernachlässigt. Lasst uns ein Gleichgewicht aufbauen zwischen Geben aus Glauben und Empfangen von Gott im Glauben. Gott lässt sich nicht kaufen. Ja. Auf keinem Weg. Ja. Und ich hatte schon mal mit jemandem, der nicht mehr zu der Gemeinde hier kommt, auch das so gesagt. Gott kennt keine Rituale. Gott lässt sie nicht beeindrucken durch dies oder jenes. Bei Gott können wir keine Gunst erreichen, wenn wir dies oder jenes tun, sondern wenn wir glauben und im Leben das umsetzen. Dann ist Gott bei uns. Gott segne uns. Gott ist so gut. Amen. Preist den Herrn.